Gut, die Aufnahme ist gestartet. Dann würde ich sagen, spreche ich jetzt einfach mal das, was mir gerade so kommt. Ihr habt es ja schon gesehen, der Live-Talk heute ist mit der Sabine Haas. Falls ihr den Namen kennt, sie ist die Schwester von Tommy Haas, von dem Tennisspieler. Sie selbst ist auch ehemalige Tennisspielerin, deutsch-österreichische Meisterin. Und sie wird sich, denke ich, dann zu uns gesellen. Also Sabine, falls du schon hier bist, zeig einfach auf, dann weiß ich, dass du da bist und dann können wir nachher gleich mit dem Gespräch beginnen. Ansonsten möchte ich mich jetzt zuallererst mal bei euch bedanken, weil die Rückmeldungen auch heute wieder in der zweiten Woche, es ist so schön, mit was für einer Energie wir da gemeinsam durch diese Zeit gehen und ich freue mich über jede Rückmeldung, über jedes Feedback, auch über die Schenkungen, die ihr mir zukommen lässt. Also danke, danke, danke wirklich von Herzen. Ich bin geplättet und überwältigt und kann das gar nicht in Worte fassen, wie ich mich im Moment fühle in dieser Zeit, während ich am Kongress arbeite. Dann habe ich wieder Zeit für mich, die Rückmeldungen zu lesen und das ist gerade eine Achterbahnfahrt der Gefühle für mich. Und ja, ich möchte einfach Danke sagen, weil es eine wundervolle Zeit für mich ist und ich hoffe, ihr genießt die Zeit genauso wie ich. Mir macht es total viel Freude und ich finde es auch schön, dass auch Rückmeldungen von euch gekommen sind, dass das sehr angenehm ist, wie ich den Kongress aufgezogen habe, also wie ich den mache, dass nicht so viel Texte sind, dass nicht jeden Tag eine E-Mail kommt. Das ist genau das, die Erfahrung habe ich selber gemacht. Ich habe mir auch einige Kongresse angeschaut und speziell, wenn man dann zwei oder mehrere Kongresse zum selben Zeitpunkt sich anschauen möchte, dann ist das wirklich eine Überflutung an E-Mails und an Gesprächen, die man sich anschauen kann. Und ja, das war auch mein Wunsch für meinen Kongress, das ein bisschen minimalistischer zu machen. Und ja, dadurch, dass in der heutigen Zeit wir die meisten Menschen nicht wirklich mehr viel Raum haben, so viel zu lesen und wir sowieso so zugedröhnt sind mit den Informationen und Eindrücken aus dem Außen. Da wollte ich da für mich auch selber meinen Kongress ein bisschen minimieren. Es fühlt sich auch für mich viel stimmiger an, nur zwei E-Mails pro Woche zu schicken. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Und ja, ich find's einfach schön, wie sich das alles ergeben hat und dass ihr da auch genau das, was mir für mich auch so wichtig war, dass euch das auch auffällt, das ist natürlich auch schön, wenn das andere Menschen berührt. Das ja, berührt mich einfach auch sehr, dass ich da nicht alleine bin mit meinem Gefühl, wie sich das für mich anfühlt. Und ja, also wir sind jetzt mittlerweile schon 72. Die Sabine, falls du da bist, Sabine, zeig einfach mal auf. Ich überlege jetzt gerade, ob es irgendwelche Infos gibt, die ich euch geben kann, die jetzt brandaktuell sind. Also dieser Montag heute habt ihr ja eh schon gemerkt, es gibt jetzt heute kein Gespräch in dem Sinne mit einem Speaker, sondern ich habe mir für den heutigen Tag überlegt, einen ruhigeren Tag zu machen, einen Tag der Inspiration, weil heute ist ja Valentinstag und ich habe es ja nicht so mit diesen Festen. Aber ich dachte, wenn das schon der Tag der Liebe ist, dann drehen wir das doch einfach mal von außen ins Innen und lieben uns ganz bewusst selbst. Nutzen wir diesen Tag, falls wir es im Alltag wieder vergessen haben, um was für uns zu tun, um in die Stille zu gehen und ja, sich inspirieren zu lassen und Zeit für sich zu haben. Und genau, ich sehe gerade, die Sabine ist schon da. Hallo Sabine. Dann würde ich dich jetzt da mal freischalten und dann schauen wir, ob das alles so funktioniert wie gewünscht. So, Sabine, du kannst jetzt schon sprechen. Versuch's mal.
Ja, hallo Patrick.
Hallo Sabine, super, dass es
Super.
geklappt hat.
Ich
Ja.
war schon da, aber irgendwie hast du mich nicht gesehen.
Okay. Nee, ich habe dich scheinbar nicht gesehen. Also ich habe ja hier die Liste
Ja.
mit allen Teilnehmern quasi in diesem Chat.
Ja.
Und du warst irgendwie nicht oben dabei.
Macht
Aber das
nichts, jetzt
passt
bin
schon,
ich
das
da.
ist alles gut, genau.
Genau,
Schön.
schön.
Ja, ich habe es mir jetzt hier mal auf meiner Couch gemütlich gemacht, habe mir ein Glas Wasser hergestellt
Ja.
und ich hoffe, du hast es dir jetzt auch schon gemütlich machen können.
Ja, habe ich.
Und super, perfekt. Also ich habe dich jetzt auch noch gar nicht groß vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ich lasse das dir über, dass du dich so, wie du dich gerne vorstellen möchtest, das auch tun kannst. Und ja, wir haben uns ja eh schon überlegt, beziehungsweise heute schon mal ein bisschen gesprochen, was so für Themen da sind. Also dir ist es auf jeden Fall wichtig, deine Geschichte zu erzählen. Ich finde es auch super spannend. Wir haben ja schon gesprochen drüber. Ja. Und es ist auch schön, wenn du da die Menschen teilhaben lässt an deiner Geschichte, weil das Thema, unter Anführungszeichen, das Thema, was wir heute haben, ist vom Druck weg in die Leichtigkeit, in die Eigenverantwortung. Und da hast du ja sehr, sehr viele Erlebnisse, die du da mit uns teilen kannst. Ich würde mal sagen, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, so wie es für dich stimmig ist, damit ich alle kennenlernen, die dich noch nicht kennen. Genau. Leg einfach los.
Ich bin Sabine, genau. Ich bin 1975 geboren. Ich bin die älteste von 3 Kindern. Meine Eltern sind Österreicher, Grazer. Und ich bin in Hamburg aber geboren. Und ich habe die ersten 3 Jahre war ich ja alleine und durch viele Arbeiten habe ich auch gemerkt, also ich habe da sehr lebendig gelebt. Die ersten 3 Jahre. Und dann kam mein Bruder zur Welt und das war so ein Einschnitt für mich, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt jemand anders auf den Thron. So empfinde ich das ein bisschen. Und das macht auch Sinn in meiner Geschichte, weil ich da so zurückgetreten bin, gefühlt. Ja, also mein Vater, klar, das ist noch diese alte Erziehungssache, der Sohn ist wichtig. Das war bei uns irgendwie noch so. Und ich habe auch gemerkt, also Frauen waren jetzt eher, das hört sich jetzt so hart an, aber wirklich ein bisschen, wie so Sklavinnen. Also ich sage es jetzt mal ganz so hart. Ja, also es waren so Situationen auch, dass wir Spülmaschine einräumen mussten und dann hat mein Vater gesagt, nee, Tommy, du musst es nicht machen. Ich habe noch eine jüngere Schwester eben. Also mein Bruder ist 3 Jahre jünger, meine Schwester 4 Jahre jünger. Und und wir sind zusammen groß geworden. Also es war immer, mein Vater ist sehr dominant. Der hat immer angegeben, so eine typische alte Familie, würde ich es nennen, ja, alte Strukturen, so die Mutter war da, hat gekocht, hat geschaut, dass alles läuft, aber auch noch viel für den Mann. Und mein Vater war Judoka, im Sport interessiert und ist irgendwann zum Tennis gekommen. Und auch, also klar, Geld verdienen, das war wichtig, ja, und ein Freund von ihm ist Porsche gefahren, der sagt, hey, wie kannst du dir das leisten? Und dann hat er ihm gesagt, ja, Tennisunterricht. Und dann hat er tatsächlich sich nachts mit meiner Mutter in die Tennishalle gestellt und Tennis gelernt. Das war überhaupt nicht sein Sport eigentlich auch. Mhm. Und dann waren wir immer auf den Tennisanlagen und irgendwann hat mein Bruder angefangen, an die Wand zu spielen. Mich hat es ehrlich gesagt nicht interessiert. Also es war so, ich habe das beobachtet und habe gedacht, scheiße, jetzt wenn der auch noch Tennis spielt, ist der wieder meinem Vater näher und ich nicht. Und ich wollte geliebt werden. Und so, muss ich ehrlich sagen, habe ich ja da mitgemacht, ja, um geliebt zu werden, weil ich kann nicht sagen, dass mir das Freude gemacht hat. Und mein Bruder hat es eben geliebt und so bin ich in eine Sache reingerutscht, nämlich dieses Beobachten, Zurücknehmen war noch mehr da, weil ich immer gedacht habe, krass, mein Vater hat mich immer kritisiert, auch, dass ich das alles ja nicht kann und mich nicht anstrengen würde. Und ich habe alles gegeben und habe gedacht, ich kann es ihm nicht recht machen. Und das waren so Prägungen im Nachhinein, die natürlich fatal sind für so ein junges, kleines Mädchen, die sich nur anstrengt, um geliebt zu werden. Und ich war talentiert und ich erzähle diese Geschichte auch für Eltern, die ja oft nicht wissen, wie fördert man Kinder und was ist wichtig. Und das Allerwichtigste ist, dass man mit denen in Kommunikation geht und mal fragt, macht dir das eigentlich Spaß? Ja, ist das das, was du willst? Und das wurde ich nicht. Und dadurch, dass ich ganz gut war in dem Sport, ist es nie aufgefallen. Ja, also das ist, das war echt, also ich habe viel gewonnen, aber ich habe mich auch selber nie darüber gefreut, weil ich wollte immer Menschen kennenlernen. Mich haben immer schon Menschen interessiert und das war mir viel wichtiger. Hey, wer bist du da drüben? Ja, was magst du sonst noch außer Tennis? Weil das ist ja eigentlich jetzt nur die Begegnungsstätte sozusagen für mich, ja, aus meiner Sicht auch jetzt war das ganz klar, weil mein Vater hat gesagt, soll ich euch noch Kaffee und Kuchen bringen oder was ist denn bei euch los? Und bei meinem Bruder war damals schon klar, er setzt sich da nicht zu seinem Feind, ja, das ist ja auch sehr leistungsorientiert auch schon geäußert, das war für mich alles nichts. Wir haben ja auch mal drüber gesprochen, Patrick, über Spiele und Konkurrenz überhaupt, ja, genau. Dass das eigentlich so destruktiv ist, weil man kann sich vergleichen, aber wenn man wenn man das anders, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, aber anders auflöst danach, wo sich Männer noch oft einfacher tun, die trinken dann Bier zusammen oder sprechen auch danach drüber. Frauen hatten früher, möchte ich dazu sagen, noch mal mehr so ein Neid und Konkurrenz in einer anderen Art und Weise. Ich kann das schwer benennen, aber so habe ich das empfunden. Das ist ja sehr männlich auch. Und ja, das war eigentlich alles so gegen das, was ich leben wollte. Und bin dann relativ früh ins Internat gekommen nach Wien, in die Südstadt. Da durften nur die besten zwei aus dem Land. War auch krass für mich, weil ich gemerkt habe, boah, jetzt dränge ich eine Österreicherin heraus, weil für die Österreicher war ich aus Deutschland und habe mich da auch dann natürlich nicht wohlgefühlt. Ja? War da mit Barbara Schett, die ist auch richtig erfolgreich geworden, Nummer 8 in der Welt war die, glaube ich. Und ja, habe auch nochmal überlegt, wie bin ich da eigentlich hingekommen? Auch da wurde ich nicht gefragt. Ich wurde nicht gefragt, in welche Schule ich gehen will. In Hamburg gab es mehrere Optionen, eben auch in dem Leistungszentrum in Wien dann. Und danach sogar noch nach Amerika, weil mein Bruder irgendwie gesagt hat, willst du nicht auch nach Amerika kommen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte dann eigentlich auch weg von meinen Eltern, auch gerade meinem Vater, weil wir hatten wahnsinnig viel Stress und Unstimmigkeiten durch diesen Sport. Mhm. Genau. Und jetzt erzähle ich echt meine Lebensgeschichte. Und dann bin ich dort 7 Jahre gewesen und habe dann meine Karriere beendet. Ganz kurzfristig habe ich irgendwann gesagt, ich habe überhaupt keine Lust mehr, Tennis zu spielen. Bin dann zurück nach Bayern gekommen und ich wollte schon relativ früh Mutter werden. Mir war klar, ich will Familie leben, diese Wunschvorstellung der heilen Familie. Und habe dann in München beim Sportfernsehen, DSF hieß das mal, ein Praktikum bekommen und habe dort auch meinen damaligen Mann kennengelernt, den Vater der Kinder, habe 3 Kinder bekommen und habe dann das erste Mal durchgeatmet, weil ich angekommen bin in diesem Muttersein, wo man wach wird und einfach nur glücklich ist, weil man weiß, ich weiß nicht, wie der Tag heute aussieht, aber die Kinder sind da und dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich war jeden Morgen so glücklich, diese Kinder begleiten zu dürfen. Und das mache ich jetzt seit fast 16 Jahren. Carlotta ist jetzt bald 16. Ein starker Punkt war auch meine Trennung natürlich. Vor 7 Jahren hat mir mein Mann eröffnet, er ist nicht mehr glücklich und mich verlassen. Wir wissen ja, das hat ja auch viele Zusammenhänge, aber das war für mich auch nochmal echt ein Schock. Und da habe ich auch entschieden, okay, und jetzt ist es Zeit, das alles zurück zu mir zu holen, was ich eigentlich immer an Macht abgegeben habe, an viel im Außen. Ja, das war so, genau. Das ist die Lebensgeschichte. Jetzt bin ich, genau, selbstständig als Seinscoach, was allerdings ein bisschen schleppend ist, weil jetzt durch die Corona-Zeit einfach gar keiner zur Behandlung gekommen ist oder überhaupt, das ein Thema war.
Okay, also das heißt, hast du dieses Science-Coach-Thema dann erst kurz vor dieser ganzen Corona-Zeit erst gemacht oder wie lange machst du das jetzt schon?
Genau, eigentlich habe ich mich da erst getraut, auch wirklich damit rauszugehen, weil durch diese Geschichte, auch durch diese Öffentlichkeit, die ja schon vor vielen Jahren noch intensiver war, da war Tommy noch aktiv und ich war auch viel mehr in solchen Bereichen. Jetzt kennen viele Freunde ja von mir auch gar nicht mehr meinen Bruder, aber da war so viel ausgelagert von mir, dass ich immer auch gleich gesagt habe, ja, ich bin die Schwester von Tommy, um da auch irgendwie ein Eis zu brechen, weil da war so viel, die Menschen, die auf mich zugekommen sind, die waren nur daran interessiert, wie es Tommy geht und ja, und Das war auch für mich total komisch. Also das zu ändern auch und zu sagen, hey, es geht hier in erster Linie um mich. Und ja, das ist mein Bruder, aber noch mein kleinerer und jüngerer dazu. Und ja, der hat eine Karriere gemacht. Der liebt Tennis. Das ist ganz einfach. Ja? Und unsere Gesellschaft ist halt dann so erfolgreich und das Geld spielen einfach noch in dieser anderen alten Welt diesen hohen
es hat noch einen hohen Stellenwert.
Ja, ganz genau, danke.
Genau. Ja.
Und sich davon zu befreien, also Stück für Stück da auszutreten, mit 3 Kindern, die ich dann allein betreut habe, war auch eine Herausforderung. Aber dadurch, dass ich schon früh in meinem Leben wusste, okay, hier ist eigentlich geht es um was ganz anderes als dieses Äußere. Ich stand vor dem Spiegel, als ich 8 Jahre alt war und habe in den Spiegel geguckt und gedacht, warum bin ich ich? Und dieses warum bin ich ich, habe ich jetzt durch Satsang erst erkannt, dass diese Frage war, wer bin ich? Ja, wer ist dieses Ich? Ich habe diese Form Sabine und Hülle gesehen, aber da war eine stärkere Identifizierung mit dem Nicht-Wissen, wer ich wirklich bin. Mhm. Und jetzt diese Antworten zu bekommen, dass das wahre Wesen ja nicht sichtbar ist, das sind natürlich alles so Meilensteine, die einen in eine ganz andere Richtung auch bewegen.
Also es ist, dein Weg ist ein Weg vom Außen ins Innen. So fühlt sich das jetzt für mich an. Weil du, wie du erzählt hast, durch den Leistungssport, da geht es ja sehr viel um Äußerlichkeiten. Du musst gewinnen, du musst stark sein, du musst viel trainieren. Da wird nicht viel geschaut, glaube ich, ob du dich im Inneren wohlfühlst, sondern was für eine Leistung bringst du im Außen.
Richtig.
Das ist natürlich was unheimlichen Druck erzeugt, weil man will ja natürlich im Außen, also vor allem, so wie du das beschrieben hast, du hast es aus der Intention gemacht, weil du geliebt werden wolltest. So hat es in der Kindheit begonnen. Das heißt, du hast ja selber diesen Druck, ich möchte geliebt werden und willst dann natürlich im Außen alles geben und das dein Bestes geben, damit du auch geliebt wirst.
Genau. Mhm. Aber der Widerspruch ist ja auch ganz oft, dass wenn ich es nicht liebe, kann ich auch, also das ist für mich so klar geworden, du musst etwas lieben, um erfolgreich zu sein, was auch immer dann erfolgreich für dich bedeutet. Ja, genau. Kinder zu begleiten, die einfach, auch da ist es schwierig, weil wir wissen ja auch da nicht, was die für eigene Erfahrungen machen müssen. Aber trotzdem als Mutter zu merken, hey, das läuft im Großen und Ganzen ganz gut, weil sie Liebe bekommen haben. Ja, das andere ist ja eben auch nicht zu wissen. Jetzt habe ich einen Faden verloren. dieses Streben danach, aber nicht die Liebe für diesen Sport zu haben, das war ja das, was wie so eine Blockade auch war, weil das konnte ich ja keinem erklären. Also Leute sind auf mich zugekommen und sagen, Mensch, du spielst so gut, das gibt's doch nicht, dass du am Ende immer verlierst. Und ich habe so gedacht, ja, weil ich erstens diesen Gewinnerinstinkt nicht in mir trage. Und zweitens, ich racker mich hier ab und weiß eigentlich gar nicht, warum. Ja, und das ist so widersprüchlich. Und eigentlich habe ich irgendwann mal gedacht, weil ich war so um die 380 oder so in der Welt. Und ich habe immer gedacht, Gott, weil die Deutschen oder Österreicher, die haben immer dann gesagt, aha, wie viel gibt es denn überhaupt auf der Welt, die Tennis spielen? Und ich dachte auch immer, oh Gott, da muss man sich auch noch rechtfertigen. Ja, das war immer negativ besetzt. Also du konntest eigentlich, ja, du warst in so einer Sackgasse, so hat sich das permanent für mich angefühlt. Und ich habe erst später erkannt, dass dieses, wenn du etwas eben gar nicht möchtest, ja, dass das eine totale Bremse ist.
Ja. Ja. Wir haben ja auch in einem Telefonat vor ein paar Tagen mal darüber gesprochen, eben auch über den Leistungssport. Und du hast mir ja gesagt, dass das alles sehr männlich ist von der Energie her. Also dieses immer stärker sein, immer gewinnen, das ist sehr die männliche Energie. Mhm. Und dass du geliebt werden willst, das ist für mich irgendwie so die weibliche Energie. Also du hast versucht, dann über die männliche Energie die weibliche zu bekommen.
Ja.
Ich finde auch, dass es in der Öffentlichkeit vor allem, also in den Medien, generell Filme, Serien, die Stars, Tennis, also alles Sport, dass das alles, du hast es so schön beschrieben, eben, dass das so maskulin ist alles.
Ja.
Weil es auf Macht oder Ziele oder Gewinnen und Verlieren und Hierarchie vor allem, also auch wie du gesagt hast, wie viele gibt es denn überhaupt Tennis spielen? Das ist ja alles hierarchisch. Also da ist ja der, was dann der Oberste ist, ist ja der Beste und der hinten ist dann der ganz Schlechteste quasi in dieser Liste. Ja. Das ist ja alles, wie du eben gesagt hast, sehr männlich und auch destruktiv dann, weil wie wir gesprochen haben, wenn man Spiele spielt, also ganz normale Spiele, Kartenspiele mit der Familie, da haben wir auch darüber gesprochen, dass es bei mir zum Beispiel, ich spiele nicht mehr nach Gewinnen, ich spiele, um das Spiel zu spielen. Also wenn ich zum Beispiel Scrabble spiele, ich nehme jetzt das Spiel her, das kennt glaube ich jeder, dann zähle ich keine Punkte mehr. Es ist egal, ob ich über einen dreifachen Wortwert drüber komme, ich möchte einfach nur tolle Wörter legen. Ja. Und das nimmt dieses ganze Gegeneinander so raus, dieses Konkurrenzdenken, dieses, oh, jetzt muss ich irgendeinen Zug machen, der mich wieder nach vorne bringt. Da geht der Spaß komplett flöten aus meiner Perspektive. Da orientiere ich mich dann nur mehr daran, ob ich gewinne und gut bin und nicht, ob mir das Spiel eigentlich Spaß macht. Und das ist ja das, wo du auch dann weg bist. Wie war denn das? Kannst du uns das erklären? Wie hat es einen Punkt gegeben, wo du irgendwann gesagt hast, okay, du hörst jetzt auf, weil dir das nicht mehr gut tut? Hat es einen Punkt gegeben oder hat sich das irgendwie automatisch ergeben?
Also ein bisschen Druck ist natürlich weggefallen, nachdem Tommy so erfolgreich war, hat ja auch mein Vater sozusagen seine ganze Aufmerksamkeit so dahin gebracht. Also das war schon eine krasse Verantwortung, die ich auch hatte in Amerika, weil ich war schon über 16, ich konnte Auto fahren und eigentlich war ich wirklich diejenige, die Tommy ganz oft gefahren hat, die da war, wenn es ihm nicht gut ging oder die sich auch so gekümmert hat. Also es war schon eine Position, die in so eine Mutterrolle auch reingegangen ist, was natürlich für mein Alter eigentlich Horror war, weil es ging nicht um mich. Ja, das war ganz klar und das hat mein Vater sogar auch ganz klar ausgesprochen. Und mein Vater und mein Bruder sind weiterhin sehr, sehr in diesem competitive, in dieser unglaublichen, in diesem Vergleich. Und ich will gewinnen und das ist nicht lustig. Und ich glaube, weil ich auch noch sehr sensibel bin, spüre ich schon die Energie, ohne dass man da sagt, ich gewinne. Und ich habe das mit meinen Kindern eigentlich auch erfahren, dass du das, was du gesagt hast. Wir haben Stadt, Land, Fluss gespielt und der Moritz hat irgendwann gesagt, ach nee, Mama, ich glaube, da gebe ich dir den Punkt und es ist auch nicht so wichtig. Und wir haben gar nicht am Ende zusammengezählt, genau wie du sagst. Ja, es war mehr dieses Spielen und nicht so dieser Druck, den ich so aus meiner Familie kannte, habe ich zum Glück nicht an meine Kinder weitergegeben. Also ich sage denen auch wirklich, ihr geht nicht für mich in die Schule, ihr macht am Ende auch nichts für mich. Ja, außer wenn wir zu Hause sind und miteinander hier leben, dass man auch mal dem anderen den Teller hinstellt und so, das meine ich nicht. Aber das, was sie für sich lernen, sie sollen herausfinden, was macht mir richtig Freude, wo gehe ich gerne hin? Weil ich habe auch oft gesagt, ich bin nicht diejenige, die sagt, so, jetzt eure Fußballsachen holen und die euch pusht. Das ist nicht der Punkt. Ja, wenn ihr Lust habt, dann macht ihr dasselbe. Und genauso läuft es ja auch. Wenn die Fußball haben, Mama, wir müssen in 10 Minuten los und dann ist alles gepackt. Ja, das haben wir auf diesem Weg gut geschafft. Ja, da immer zu sagen, hey, wie sieht's denn aus? Und wirklich viel miteinander geredet. Und auch in der Trennungsphase mich gezeigt. Ich habe mich einfach gezeigt. Ich saß weinend in der Küche und ja, es war zu zeigen, wie traurig ich bin. Ja, oder dieses, das ist ja auch sowas. Man überspielt ja durch diesen Machtausdruck und Stärke überspielt man ja total die Verletzlichkeit und Weichheit und genau wie du gesagt hast, dieses Männliche, das nimmt uns so viel, ja, den Männern genau wie den Frauen, das ist ja dieser Ausgleich, der dann so schade, ja, weil wir machen uns was vor und am Ende, also das habe ich auch schon als Kind gesagt, die Wahrheit kommt immer raus, früher oder später und davon bin ich überzeugt, nach wie vor, wir müssen uns der Wahrheit stellen und wenn es kurz vorm Übergang ist, aber ja, dass man das zusammen lebt, weil ich finde, die Liebe, die wächst ja noch mehr damit, wenn ich jemandem gegenüber sitze, der ehrlich ist, so ehrlich, dass du denkst, boah, krass, dass du mir das jetzt sagst. Ich bin so dankbar für dieses Vertrauen, was da dann herrscht. Und das ist ja auch mit Kindern so spürbar, ja, dass die einfach so sein dürfen, wie sie sind, ja.
Genau, das ist ja auch der Punkt, auch dann der neuen Schulen in Zukunft. Mm. Dass die Individualität auch gefördert wird. Man kann ja nicht jedes Kind in dieselbe Schublade packen. Genau. Und das ist ja bei dir im Endeffekt dann auch das gewesen. Du hättest, also du hast mir das auch in einem Gespräch mal erzählt, dass du für dich das Gefühl hast, du bist hierher gekommen auf diese Welt, um Mutter zu sein. Das ist die Erfahrung, die du machen wolltest. Ja. Und es hat dich ja nie jemand gefragt, was willst du denn eigentlich? So wie du es jetzt bei deinen Kindern machst.
Ja.
Das würde mich jetzt interessieren, wie bist du denn damit umgegangen? Hast du damals gar keinen gehabt, mit dem du sprechen konntest darüber? Hast du dich da wirklich gar nicht irgendwie jemandem anvertrauen können? Hast du das nur in dir mit dir rumgetragen? Dieses Gefühl, dass das eigentlich gar nicht deines ist, also das Tennisspielen?
Also ich bin immer schon sehr ehrlich gewesen und ich habe das immer wieder ausgesprochen und wurde aber immer abgewiesen oder also ich habe schon am Blick gedacht, okay, die verstehen mich nicht. Das war eigentlich so schlimm, weil mein Vater gesagt hat, als kleines Kind, also jeder wollte irgendwie, was ist das, ihre Tochter, ist die süß, und es war gar nicht, also ich habe das nicht so empfunden, gar nicht mein Aussehen, sondern meine Energie. Ja, weil ich gedacht habe, und es ist eben dieses besonders und nicht besonders zugleich zu sein und nicht, das ist eigentlich mehr das, also ich habe irgendwann erkannt, okay, ich bin hier zu lieben, zu vergeben und zu erinnern. Ja, und dieses Dasein, also ich habe mir immer jemanden gewünscht, der für mich da ist und der muss nichts tun. Das ist einfach diese Präsenz, da zu sein und mich zu sehen in meiner Wahrheit. Ja, und je mehr ich jetzt natürlich durch die Trennung und durch diese ganzen Erfahrungen durch bin, merke ich, boah, das ist das, was ich geben möchte. Dieses Dasein für Menschen, ja, zuhören können, Mitgefühl haben können. Und dafür war der Weg natürlich genau richtig, ja, weil wie willst du etwas verstehen oder auch fühlen, wenn du ja selbst nie diese Erfahrung gemacht hast? Also da gibt es Menschen, muss ich echt sagen, ich hatte erst so eine Abneigung, wo ich auch dachte, also will mir jetzt irgendwie eine Frauenärztin sagen, wie es ist bei der Geburt, wenn sie keine Kinder hatte oder noch keine. Es gibt Menschen, die das auch haben, ohne die eigene Erfahrung zu machen. Da würde ich mich auch korrigieren jetzt. Aber es ist relativ selten. Und ja, da habe ich gemerkt, das ist, was ich zu geben habe, weil ich da lange gezweifelt habe. Ja, dieses, was ist eigentlich meine Gabe? Ich weiß es nicht.
Also, das ist ja auch genau der Punkt, glaube ich, den so viele Menschen jetzt haben, weil das alte System bricht zusammen. Die Menschen merken, okay, ich fühle mich nicht mehr wohl. Es war ja bei mir genau das Gleiche. Ich hab irgendwann gemerkt im Laufe der letzten 2 Jahre, das, was ich hier tue, das ist es nicht mehr. Das erfüllt mich nicht mehr. Und dann kommt natürlich, wenn du diese Gedanken hast und diese Gefühle, dann kommt natürlich als nächster Schritt der Gedanke, ja, aber was erfüllt mich denn? Ja. Und da habe ich lange gebraucht, innerhalb dieser 2 Jahre wirklich für mich ungefähr einen Weg zu finden. Weil es ist nicht so, dass man sich die Frage stellt, ja, wer bin ich denn und warum bin ich denn hier? Und dann kommt sofort die Antwort. Genau. Also das ist eine der essentiellsten Fragen. Und ich habe mich wie viele Jahre in meinem Leben über diese Frage mir Gedanken gemacht, aber nie wirklich eine Antwort gefunden. Und wie war denn das bei dir? Wie bist du da hingekommen, wie du dir die Fragen gestellt hast? Wie war der Prozess? Das würde mich interessieren. Hast du da gleich irgendwie gespürt, okay, ich bin hier, Mutter zu sein, oder hat es auch eine Zeit gedauert?
Komischerweise war ja meine Frage immer, was kann ich? Oder was kann ich eigentlich? Und da kam sofort dieses Muttersein. Mhm. Und da konnte ich ja auch keinem erklären, was es ist. Aber was ich wusste, ist, die Liebe am Ende, ja, die Liebe, die mich auch am Leben gehalten hat, weil ich hatte schon Momente auch in meinem Leben, wo ich gedacht habe, es macht gar keinen Sinn, hier zu sein. Ja, also wirklich, ich hätte mich nie umgebracht, weil ich das Leben viel zu sehr liebe, aber das habe ich erst dadurch erkannt. Und für mich ist diese Liebe, dass auch Gott oder das Universum oder so, das ist diese Liebe, die nichts mit der Beziehung zu tun hat zu Menschen, sondern da habe ich sowas gespürt und ich bin total interessiert. Und dann habe ich immer mehr Bücher zum Beispiel gelesen. Chicken Soup for the Soul habe ich mir gekauft in Amerika. Oder ich habe auch teilweise, ich weiß gar nicht mehr, Nietzsche, Kafka, Gedichte gelesen. Und ich war so berührt. Oder auch Indianersprüche. Die haben immer schon mich zum Weinen gebracht. Weil das war so pur. Und allein denen in die Augen zu schauen. Ja? Ich weiß noch, da war ich in Sedona, Arizona. Da habe ich so eine Verbindung gespürt und auch wirklich in den Sternenhimmel geschaut und der ist unglaublich schön dort auch. Und ich habe immer schon gewusst, es gibt so viel mehr. Ja, und die Geduld ist total wichtig. Ja, dieses auch durchhalten. Mich hat auch mal gefragt, was kannst du? Ich sage, durchhalten. Ja, da gibt es aber 2 Varianten. Also nicht das Durchhalten und Durchbeißen. Das habe ich nämlich auch lange gemacht. Aber durchhalten in einem Wissen. Dass ich dem Leben vertraue. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Sachen gemacht, viele Ausbildungen, Kinesiologie, Amnanda-Therapie, wo ich auch dann wirklich in die Berührung mit dem Körper kam und immer mehr gemerkt habe, okay, also hier gibt es viel mehr zu erfahren und zu erspüren. Ich bin aber ein sehr intuitiver Mensch und auch nicht so ein, ich kann viele Sachen nicht erklären, ja, wie Heilung funktioniert. Also ich weiß, Meine Hände lösen das aus, aber nur wenn ich in dieser bedingungslosen Liebe bin, ohne zu denken, dann triggere ich ja nur das in dir an, was dieser göttliche Funke ist. Aber ich könnte es nicht beschreiben. Ja? Und im Satsang, ich hatte das Glück, hier in Murnau einer Frau zu begegnen, die den Satsang hält, war dieses, okay, und jetzt schau, ja, wer bist du? Und dieses Sehen, es ist nicht beschreibbar, ja, das kann ja auch keiner erklären. Und da habe ich gespürt, okay, krass, ich bin das, was alles beobachtet, alles läuft in mir selbst ab, deswegen kann ich auch unglaublich zurückschauen und nach vorne schauen, da traue ich mich noch nicht so richtig oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt so mein Weg ist, aber dieses, okay, das ist alles in mir, ja, dieses kleine Mädchen, was ja dann auch als das innere Kind beschrieben wird. Diese Erkenntnisse haben mich immer mehr zu diesem Vertrauen, zu diesem Urvertrauen, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja? Das kann immer verstärkt werden, aber da hinzuspüren, wirklich, ja, und keine Worte mehr zu haben. Und wir haben auch heute über die Stille geredet, in Stille sein zu können. Was für eine Kunst, ja, also mit sich sein zu können. In Liebe noch dazu. Ich meine, das ist das, was alles toppt am Ende für mich. Ja? Diese Glücksmomente einfach, wenn du bist und dann Vogel fliegt und dir denkst, krass, wir leben im Paradies. Wir leben im Paradies. Es ist so.
Genau. Ja, du sprichst da jetzt gerade genau diese Szene an, die ich immer wieder mit mir so erlebe, wenn ich im Wald bin und ich sehe wo einen Vogel, dann ist es erfüllt mich einfach so, ja. Wo man einfach nur das pure Sein, ohne dass viel passieren muss, ohne dass ich jetzt 500 Nachrichten am Handy irgendwie mir anschauen muss, ohne dass irgendeine Action passiert, einfach wirklich in Stille zu sein. Ich habe mich da auch letztes Jahr war das, glaube ich, habe ich mich im Wald auf den Boden gesetzt und ich habe einfach nur geguckt, nichts gemacht. Ja. Ich bin einfach nur mich an den Baum angelehnt und habe nur geguckt und meinen Kopf runtergefahren, also den Denker mal quasi gesagt, so, jetzt machen wir mal Pause. Genau. Und bin einfach nur gewesen und dann ist ein Vogel gekommen und ein zweiter Vogel genau gegenüber auf diesem Baum, wo ich gesessen bin. Und das war die pure, das, wie du gesagt hast, das war das Paradies. Also das war die pure Freude, die ich in dem Moment empfunden habe. Und es ist, wenn man in der Hektik ist, sind die Vögel genauso da, aber man nimmt sie nicht wahr. Genau. Und da ist es eben ganz wichtig, immer wieder in die Stille zu gehen. Und ich habe das für mich auch gemerkt, dieses in der Stille sein. Ich hatte viele Phasen in meinem Leben, wo mich das wahnsinnig gemacht hat, wo ich nicht in der Stille sein konnte. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, die nach Hause kommen und sie müssen sofort einen Fernseher einschalten, weil diese Ruhe sie wahnsinnig macht. Ich kenne das von mir selbst und das ist eine schwierige Zeit, wenn man nicht in der Ruhe sein kann, aber da wieder dann hinzukommen, in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen und wirklich diese Stille zu zelebrieren, also nichts jetzt zu tun, sondern sich einfach hinzusetzen oder hinzulegen und einfach nur zu sein. Da kommt dann die pure Erfüllung aus einem raus und das kann man natürlich dann ausweiten.
Fällt übrigens auch der Druck ab, ne?
Genau, in der Stille gibt es keinen Druck, weil was erleben wir jetzt alle im Außen? Es ist alles laut, es ist viel, ununterbrochen hört man die Schreckensmeldungen oder es wird Angst verbreitet und ständig kommt irgendwie eine Informationsflut auf uns zu, die ja auch einen Druck auslöst, weil wir müssen das ja alle verarbeiten. Also ich habe ja das früher auch gemerkt, wo ich noch auf Facebook war, vor einigen Jahren, also ich bin ja schon länger nicht mehr auf Facebook, aber da habe ich das am eigenen Leib erfahren, wie diese Informationsflut, was die mit einem auslöst, wenn man da durchscrollt über die ganzen Pinnwände. Und das macht einen so voll und das löst im Kopf so einen Druck aus, dass man da auch gar nicht wirklich in die Stille gehen kann. Also ich habe mir speziell zu dieser Zeit, wo ich viel im Internet gesurft und auf sozialen Netzwerken war, da ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, wirklich in die Ruhe zu gehen, weil ich ständig, das war wie so eine Sucht, ich hatte dann ständig den Kopf so voll und musste dann ständig wieder irgendwo herumscrollen. Ja. Und da habe ich den Raum mir gar nicht nehmen können.
Ja.
Also ich kann es allen nur empfehlen, wirklich einfach mal einen Tag zumindest anzufangen, einen Tag digitalen Detox zu machen. Also quasi wirklich einen kurzen Entzugstag und sich wirklich mal offline zu stellen. Also das Handy mal echt auszuschalten und einen Tag mal wirklich nur für sich zu sein. Das mag am Anfang komisch und schlimm auch vielleicht sein. Ich habe es teilweise als sehr, es war fast ein bisschen stressig anfangs zu wissen, oh Gott, ich schalte jetzt mein Handy aus und ich bin jetzt nicht mehr erreichbar. Das ist ja auch wieder so ein Druck, der von außen ist. Dann weiß ich ja nicht, was passiert, dann bin ich ja nicht erreichbar. Und von diesem Druck sich mal zu befreien und dann einfach nur zu sein, das ist also das, wo dann wirklich was Schönes sein kann.
Entschuldigung, ja, bin alles gut. Ich habe auch nach der Trennung angefangen, jeden Morgen mir eine Kerze anzuzünden. Und das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, und dass man auch, wenn man merkt, boah, das überfordert mich jetzt den Tag, dass man es wirklich, aber das meinst du ja auch, dieses Bewusstmachen, ich zünde eine Kerze für mich an. Ja, ich gönne mir jetzt 5 Minuten nur für mich. Und ich muss echt sagen, meine Kinder haben mir unglaublich geholfen in diesem Prozess. Ich bin mit der Carlotta zum Spielplatz gegangen, der ist für uns in 5 Minuten erreichbar. Wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ich habe auf einmal gesehen, dass in Gänseblütchen, dass die nicht nur weiß und gelb sind, sondern dass da lila und rosa drin ist. Und es war so, genau so in dieser Präsenz zu sein mit diesen Kindern, sich in die Sandkiste zu setzen und die nur zu beobachten und zu sein mit denen. Ich habe dann auch gemerkt, wie ich immer sage, komm, geh noch mal schnell auf Toilette oder komm, wir gehen schnell. Und die Carlotta hat irgendwann zu mir gesagt, Mama, warum sagst du eigentlich immer schnell? Und dann habe ich gedacht, ja, danke, das stimmt. Ich muss noch das und das, ich muss noch schnell irgendwo hin. Oh ja, stimmt, muss ich gar nicht. Ja, alles, was ich zu tun habe, tue ich hier mit dir. Es ist völlig egal, wie schnell das passiert. Und das ist so schön. Und wenn wir mit Leuten uns austauschen, gibt es so oft Menschen, die wieder jemand, ja, die wieder was zu sagen haben und denkt, stimmt, das könnte ich auch machen. Einfach meinen Kaffee in Stille trinken. Das ist Meditation. Ja, total schön.
Das ist ein guter Punkt. Den Kaffee in Stille trinken, das ist Meditation. ich habe früher Meditation für mich immer so aufgefasst, ich muss mich jetzt hinsetzen im Schneidersitz und dann eine halbe Stunde sitzen und ein Om singen zum Beispiel.
Damit der Druck auch ja spürbar wird, gell?
ja, genau, ja. Da wären wir wieder beim Druck. Also ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt. Ich habe auch ich glaube die letzten 5 oder 10 Jahre bin ich immer mehr so zu diesem Punkt, den du jetzt angesprochen hast, gekommen, dass Meditation nicht sitzend oder liegend in einer in Schneidersitzposition sein muss, sondern dass Meditation auch einfach einen Kaffee trinken und sich jetzt wirklich auf diesen Moment zu konzentrieren, dass das auch sowas von meditativ sein kann. Wirklich nur sich auf eine Sache zu fokussieren und bei dieser einen Sache präsent in dem Moment zu sein.
Genau.
Also das bringt auch wieder so eine Entschleunigung, weil ich glaube, dass das auch viele Leute kennen. Ich kenne das ja auch von mir. Ich mache dann teilweise 3, 4, 5 Sachen gleichzeitig. Also ich koche mir gerade was zu essen, habe dann das Handy in der Hand und schaue, okay, wie viele Mails habe ich, da muss ich noch was tun. Und das ist ja auch das, was innerlich wieder Druck erzeugt. Voll. Also wir können vielleicht den Druck im Außen, zum Beispiel jetzt diese Maßnahmen, die es jetzt lange gegeben hat, den können wir nicht verändern, aber wir können verändern, wie wir mit dem Druck umgehen. Also habe ich jetzt wirklich 3 Geräte in der Hand und befülle ich mich jetzt mit Druck, dass ich dann viel nachdenken muss? Ja. Oder hole ich mich da einfach raus? Also dieses Rausholen, das ist, glaube ich, immer das Wichtige. Und das ist super Idee. Das habe ich irgendwo mal gelesen, vor einigen Jahren. Dieses in der Früh aufstehen und eine Kerze anzünden, weil dann beginnst du den Tag in diesem Moment mit dieser Kerze.
Genau.
Mit
genau,
dir
das
vor
war
allem.
Bei mir auch instinktiv. Also das war so, ich weiß nicht, wie ich den Tag überstehe. Und das war auch, ich habe auch zum Beispiel nicht gebetet in dem Sinne, aber die Anbindung ist dadurch da. Das habe ich gespürt. Also auch dieses Abgeben dadurch und dass auch jeder sich mal traut, seinen eigenen, ja, also das wieder dem Nachgehen, was von außen gesagt wird, ist ja auch schon wieder das Ding. Was, also ausprobieren, ja, aber wo ist es für mich am natürlichsten? Das ist so wichtig, finde ich, zu sagen, ja, was ist es für mich gerade? Und dann, wie du ja auch vorhin gesagt hast, da kommt man ja nicht von heute auf morgen hin. Das sagt einem auch oft keiner. Du hörst dann, musst 2 Stunden meditieren und bist ja völlig überfordert damit und machst dir einen Druck, dass du dann schon wieder denkst, ich bin echt zu blöd, ich kann das 2 Stunden nicht, weil ich habe 100.000 Gedanken, das kann es ja nicht sein. Dann geht man so schnell wieder raus aus dem, statt zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie es für mich ist. Ja, und ich probiere das aus. Und das, also sich erlauben, das ist ja auch was, was wir nicht gelernt haben. Uns zu erlauben, mich hinzulegen, wenn ich müde bin und nicht, wenn man sich hinlegt. Ja, das ist ja auch so am Abend. Oder ne, ich war auch auf einmal um 5 Uhr nachmittags müde und habe gedacht, das kannst du ja nicht machen. Doch, wer sagt das denn? Ja, wem gebe ich da mehr ja, Energie als meinem Körper, was ich brauche? Und ich glaube, die Dinge verändern sich auch so. Wir haben auch darüber gesprochen, dieses Planen fällt weg. Ja, das kannst du ja vielen Menschen noch gar nicht sagen. Ich kann jetzt nicht planen für nächste Woche. Sagen die so mal, spinnst du oder was? Was machst du denn? Nee, ich weiß noch nicht. Vielleicht fühle ich mich nächsten Mittwoch nicht gut. Und bei Kindern ist das auch so. Die haben auch nicht diesen Gedanken vom Geburtstagseinladen. Ich muss jetzt den einladen, weil der hat mich eingeladen. Da spielen die 2 Wochen so intensiv, dass du denkst, Mensch, das ist ja wie beste Freundin, bis ich irgendwann mal gesagt habe, es gibt keine beste Freundin, sondern dieses nach Natürlichkeit zu sagen, jetzt ist es intensiv mit dem, dann ist es mit dem intensiv, aber der andere bleibt ja im Feld, der ist ja nicht deswegen weg oder böse oder so, das ist ja alles nur die Programme, die dazu laufen.
Genau.
Ne? Das sind so wichtige Dinge, die einmal bewusst werden dürfen. So, ich liebe dich, das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag mit dir verbringen muss und wenn ich das nicht tue, dass Liebe wegfällt.
Genau. Ja. Es sind ja grundsätzlich, es ist ja auch wie in Freundschaften zum Beispiel. Ich habe das für mich auch erlebt, früher, ganz, ganz früher in meiner Jugend, klingt jetzt, als wäre das schon 100 Jahre her, aber früher in meiner Jugend war das so, dass hat man sich dann einen Tag nicht gemeldet und dann hat man gleich Vorwürfe bekommen. Wieso meldest du dich nicht? Sind wir keine Freunde mehr? Und ich habe jetzt im Laufe meines Lebens einfach Freundschaften erfahren, wo man sich teilweise 1-2 Monate nicht gehört hat. Und wenn man sich dann wieder gehört hat oder gesehen hat, dann war da kein Unterschied zu vorher. Richtig. Es gab da keinen Vorwurf, es hat da kein, oh, jetzt haben wir uns lange nicht gehört, hat was nicht gepasst. Das hat es alles nicht gegeben, weil man spürt ja die Verbindung und da geht es nicht um die Menge an Kontakten, die man dann pflegt zu diesem Menschen, sondern um, also da geht es nicht um, wie sagt man, nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und da ist es dann egal, ob ich mich jetzt 10-mal in der Woche höre oder nur 1-mal oder vielleicht im Jahr nur 3-mal.
So ist es.
Wenn die Zeit dann intensiv und angenehm ist, genau um das geht es ja, um das Erleben.
Ganz genau. Genau. Und dann bist du auch total präsent, dann bist du total interessiert, weil manchmal braucht es ja auch Zeit, wenn einer sagt, boah, ich habe ein Erlebnis, das ich mit dir teilen will und sich austauschen und dann ist das so intensiv. Und das habe ich bei den Kindern tatsächlich in dieser Purheit gesehen. Es waren meistens die Eltern, die sich eingemischt haben und gesagt, wieso treffen die sich nicht mehr? Und irgendwann habe ich gesagt, lass doch die entscheiden. Und die leben es genau uns so vor. Deswegen, wir können unglaublich viel von Kindern lernen, wenn wir sie lassen. Ja, aber das wurde uns schon nicht erlaubt und deswegen ist es mutig, das anders zu leben. Ja? Und das probiere ich so gut ich kann, indem ich einfach schaue, was brauchst du denn jetzt? Oder was würdest du denn jetzt gern machen? Und ja, nicht nur. Und das hat auch bedingt natürlich im Alter, das muss ich auch sagen. Also du kannst ein 2-Jähriges ja nicht vor diesen Eisdings stellen und sagen, 20 Sorten, so jetzt entscheide mal. Das ist auch klar. Ja? Schon entweder nach Gefühl oder dann auch mal was nachzulesen, okay, was wäre es hier? Also wirklich auch sich erlauben zu experimentieren damit, ja, dieses Wachsein, interessiert sein und freudvoll daran zu gehen, boah, das ist Leben letztendlich.
Ja, das ist ein toller Punkt, sich das zu erlauben, auch zum Beispiel Fehler zu machen. Also da hatte ich ein Riesenproblem damit, Dinge anzugehen, weil ich hatte so Angst, was falsch zu machen oder zu scheitern und deswegen habe ich viele Dinge nie umgesetzt in meinem Leben. Und ich bin heilfroh, dass das jetzt bei diesem Kongress nicht mehr der Fall war. Also ich bin da wirklich durchgegangen durch alles, was irgendwie kommt, weil da hätte es genug Zweifel gegeben, wo ich mir gedacht habe, was ist, wenn dann das nichts wird? Was ist, wenn es den Leuten nicht gefällt? Also da ist ja alles gekommen.
Ja.
Aber sich wirklich auch mal zu erlauben, Dinge auszuprobieren und nicht vorher, so wie es bei mir war, zu sagen, okay, ich könnte daran ja scheitern und deswegen versuche ich es gar nicht.
Ja.
Und das ist eben genau das, wo, was ich gelernt habe, was nichts bringt. Zumindest mal probieren. Und es ist auch total okay, wenn man dann scheitert. Weil es gibt ja in dem Sinne kein Scheitern. Es gibt ja nur eine Erfahrung, die mir sagt, okay, das war jetzt für mich stimmig oder das ist nicht mein Weg. Aber es gibt ja kein richtig oder falsch oder kein geschafft oder nicht geschafft. Es gibt einfach nur die Erfahrung des Weges. Und dann habe ich halt herausgefunden, okay, das ist nicht der Weg. Dann gibt es einen anderen Weg.
Super. Super, und dafür bist du ein Vorbild für viele andere und du gibst anderen die Möglichkeit, das auszuprobieren. Aber ich glaube, was so wichtig dabei ist, ist auch mit allen Gefühlen, auch mit der Angst, mit diesen Gefühlen, die mitzunehmen und zu sagen, boah, krass, ich gehe jetzt, ich habe so Schiss davor, ja, und das nicht wegzudrücken, sondern zu sagen, okay, ich lade euch ein, meine Angst kommt mit, mein Mut ist auch da, ja, und zu gucken, dieser, wie du auch vorhin gesagt hast, ich bin auch nervös. Das ist so sympathisch und so ehrlich. Und ich glaube, wenn wir uns immer mehr in dieser Ehrlichkeit und Authentizität zeigen, ermutigen wir am Ende nur andere. Aber ich weiß, wie stark dieser Verstand sein kann, der sagt, nee, das kannst du nicht bringen. Wen interessiert denn deine Geschichte? Ja, wer will denn hören, was du zu sagen hast? Und schade eigentlich. Also eigentlich ist ja jede Geschichte, haben wir auch gesagt, interessant. Jeder hat was zu erzählen, wo er dich berührt. Das ist ja so.
Genau, das ist es ja. Jeder hat seine Geschichte und für irgendjemand anderen ist diese Geschichte wertvoll, weil sich der andere was rausziehen kann, wo er sagt, ah, okay, cool, neue Perspektive. Wow, so habe ich das noch nie gesehen. Ja. Ich habe mir das ja auch gedacht, wie ich bei Anke meine Geschichte erzählt habe. Ich bin da nur meinem Impuls gefolgt. Mein Impuls sagte mir, ich will da jetzt meine Geschichte erzählen, aber da kam nichts weiter. Und im Nachhinein, mich hat total gewundert, dass sich so viele Menschen gemeldet haben.
Ja.
Weil ich für mich das nicht nachvollziehen konnte, dass das, was ich jetzt gesagt habe, irgendjemanden interessieren könnte. Ja. Oder irgendjemanden, dass sich da überhaupt jemand was rausnehmen kann. Ich hatte das ja gar nicht am Schirm und ich durfte da dann das erste Mal für mich reflektieren und sagen, okay, und so erkennen für mich, okay, du hast eine Geschichte, die anderen Menschen vielleicht Mut macht oder wo andere Menschen sich berührt fühlen dadurch. Und das habe ich vorher weggeschoben, das habe ich gar nicht zugelassen, weil ich mich selber immer als sehr klein gesehen habe und auch teilweise unbewusst vielleicht immer noch mache. Mhm. Und deswegen habe ich das nie am Schirm gehabt. Aber das dann mal zu erleben, okay, meine Geschichte kann Menschen unterstützen oder gibt neue Perspektiven, das eröffnet dann eine ganz neue Welt. Also sich selber auch als was Besonderes zu sehen und nicht als dieses kleine Etwas, der eine Geschichte hat, es interessiert ja eh keinen. Das ist ja nur aus den Programmen entstanden, die wir in der Schule und vielleicht auch in der Erziehung und im Umfeld gelernt haben. Genau. Aber im Grunde ist jede Geschichte wertvoll. Da gibt es kein besser, schlechter oder du hast mehr erlebt oder ich habe weniger erlebt. Das gibt's alles nicht.
Genau, ganz genau. Aber es braucht diese Pionier, die das, weil ich habe auch immer gedacht, ja gut, aber ich habe ja jetzt nicht kein Erfolg noch mit meinem, sei es Science-Coach oder ich habe kein Buch geschrieben. Das ist auch nicht meins. Mir haben viele Leute mal gesagt, boah, schreib das doch mal auf. Aber ich spreche gerne. Und ich weiß noch eben, ich habe mit einer Freundin, mit der Antje gesprochen, hat gesagt, ja Patrick, das ist so ein toller und das musst du dir mal anhören. Das berührt mich so tief. Und ich dachte, wow, ja, mit dem würde ich auch gerne mal ein Gespräch führen. Und das habe ich so leicht rausgesagt, genau wie du sagst, aus dem Impuls zu sagen, ja, vielleicht entsteht das ja. Und genau, und jetzt ist es entstanden. Und das ist echt, wie so ein kleines Wunder, ja, dass man sich erlaubt.
Genau, sich das zu erlauben, ja. Das ist ein gutes Thema, was wir jetzt da ansprechen, dass dieses Erlauben, Dinge zu tun, wo man vielleicht Angst davor hat, wo man scheitern könnte, weil genau da, wie du sagst, da entstehen dann wirklich die Wunder. Hätte ich mich damals nicht bei der Anke in diesem Telefonchat gemeldet, wären viele Dinge für den Kongress gar nicht entstanden. Ich habe den Julian kennengelernt, der Klavierspieler.
Ja.
Das hat mich so berührt und mein Herz hat gesagt, wow, das ist so ein toller Teil für den Kongress. Ich liebe ja selber klassische Musik und auch vor allem auch Klaviermusik. Und das war wie eine Offenbarung für mich, wo ich mir gedacht habe, wow, ich wusste nicht, dass mir das fehlt in meinem Kongress, aber genau das ist es. Das bin so ich auch. Und das ist nur dadurch entstanden, weil ich einfach meinem Impuls gefolgt bin und ohne nachzudenken, mir erlaubt habe, das jetzt einfach zu tun. Weil mein Denker hat auch gesagt, ja, was willst du da jetzt erzählen? Genau. Es war so ein kurzer Moment, ja, was willst du da jetzt erzählen? Ich habe genau. Durch das, dass mich die Anke nicht gleich drangenommen hat, war natürlich sehr viel Raum für meinen Denker, der dann gemeint hat, ja, wie, du willst da jetzt reden, was willst du denn erzählen? Und mein Impuls war nur, ich habe so viel erlebt die letzten 2 Jahre, es gibt genug zu erzählen. Und damit war der Denker auch wieder ruhig. Super. Aber dass man sich das eben erlaubt, weil dadurch erlauben wir uns dann die Wunder, die entstehen. Weil ich glaube, dass unser Leben, unser aller Leben wäre total wundervoll im Sinne von vollgepackt mit Wundern. Und wir schneiden uns von diesen Wundern, glaube ich, selbst immer ab, weil wir uns so vieles nicht zutrauen oder uns selber so klein sehen, dass wir gewisse Schritte gar nicht wagen zu tun.
Ja.
Und das ist eben auch das, das hast du jetzt super gesagt, eben diese Wunder, die dann entstehen, weil du wusstest es ja auch nicht, was rauskommt. Du
gar nicht.
Bist einfach nur deinem Impuls gefolgt. Und ja, genau. Vielleicht können wir uns austauschen. Und jetzt sitzen wir hier und machen einen Live-Talk.
Ja.
Das war ja auch nicht geplant. Das ist ja jetzt auch im Endeffekt durch die Verschiebung des Kongresses hat sich das dann auch ergeben, dass wir uns kennengelernt haben und miteinander gequatscht haben. Und dann ist das jetzt entstanden.
Ja.
Also das ist ja auch wieder so ein Punkt. Ich habe den Kongress verschoben und es war im ersten Moment für mich, oh Gott, das ist total furchtbar, den Kongress zu verschieben. Jetzt habe ich den Menschen das versprochen. Ich habe das ja überall hingeschrieben und das kann ich doch nicht tun. Und mein Denker hat mir gesagt, du bist doch vollkommen verrückt. Jetzt verschiebst du das. Die werden alle abspringen. Keiner wird dich mehr mögen. Da ist auch wieder dieses, ich will doch nur geliebt werden. Ich kann das doch nicht verschieben, sonst bin ich nicht mehr gut genug. Aber ich habe mich dann eingelassen, mir das erlaubt zu sagen, okay, es ist aber nicht stimmig, wenn ich das jetzt so mache. Und dadurch habe ich mir erlaubt, in meine innere Welt zu gucken und zu schauen, okay, es ist ja nur das Thema, ich bin dann nicht gut genug, also ich habe das Gefühl, dann nicht gut genug zu sein und mir da dann einfach die neue Welt zu erlauben und zu sagen, okay, es geht aber gar nicht um das, weil ich bin ja gut genug, das ist ja nur ein alter Gedankensatz, ein altes Glaubensmuster. Und dadurch habe ich dann, wie ich den Kongress verschoben habe, hat sich dann erst dieses Wunder der Zeit mir offenbart, dass ich plötzlich mehr Zeit hatte, gewisse Dinge noch besser zu machen, einfach für mich stimmiger zu machen. Und dann haben sich auch die Dinge, wie zum Beispiel das Gespräch jetzt mit dir ergeben, dass wir dann einen Live-Talk machen können.
Ja.
Und
aber
das ist einfach
also
toll.
Gut ab. Ich finde das so schön, weil du zeigst dich so ehrlich und wahrhaftig und eben nicht perfekt. Ja, das ist ja... Das ist ja der Irrsinn. Wir haben gelernt, etwas zu überspielen und eigentlich turnt es fast ab, weil wir wissen, wir spüren, also ich glaube auch, je feinfühliger wir werden, ist das wie so eine Schicht, die wir jetzt fühlen. Wir sehen was oder hören was und merken aber, dahinter ist doch was anderes. Und das ist für mich auch neu, dann zu merken, oh nee, das zieht mich nicht an. Und allein, was du sagst, wo ich denke, oh, wie cool, oh Mann, und ich habe ja auch gesagt, ich würde am liebsten, wenn wir in der Nähe würden, einladen zum Kaffee trinken, einfach die Türen aufzumachen, da bin ich auch früher anders gewesen. Egal, wie es hier aussieht, wenn du Menschen triffst, die sich im Herzen berühren, ist alles andere egal. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, wonach wir uns alle sehnen, ja, aber eben so viele Türen zugemacht haben, um zu schützen, damit uns keiner kritisieren kann, wollen wir perfekt sein, was keiner ist. Ja, dieser Trugschluss, dieses wir sind perfekt, unperfekt. Das ist genau, das ist ja so viel. Es ist so widersprüchlich. Und ich habe das oft auch nicht verstanden, weil ich gedacht habe, jetzt hast du doch das gesagt und jetzt widersprichst du dir selbst. Ja, ich kann doch nicht Heilerin in Anführungsstrichen sein, wenn ich selbst nicht heil bin. Also wenn ich selber Probleme habe, jetzt mich zu beruhigen, wenn ich Zahnschmerzen habe, wie soll ich denn das weitergeben? Und das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich kann trotzdem für den anderen da sein und das ist, was man braucht in dem Moment. Mhm. Und dann zu sagen, zu begleiten darin. Ja, und also wenn ich ja alles wüsste, wird mich ja auch jemand, dann sitzt da gegenüber und denkt, ja super, du kannst es, aber bringt mir ja nichts. Also ich bin da nicht. Und diese Angst zu haben, so eine Diskrepanz dadurch entstehen zu lassen, das ist genau das, was uns eigentlich schadet gegenseitig, glaube ich, dieses... Ja, zu zeigen, ich bin besser, als ich selber denke, da verarschen wir uns selbst und letztendlich unser Gegenüber.
Ja, und vor allem, es darf beides gleichzeitig existieren. Also du kannst selber jemand anderes heilen, die Gabe der Heilung. Ich glaube ja, dass wir das alle haben, aber du kannst die Gabe anwenden und trotzdem aber selber bei dir vielleicht irgendwo im Körper Problemchen haben. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Das war für mich früher auch immer dieser Gedanke, wenn jetzt jemand energetisch heilt, dann muss der fertig sein. Das war mein Gedankenmuster früher, weil er kann sich ja dann auch selber heilen. Aber wir kennen das sicherlich alle, die jetzt zuhören und die sich es nachher noch anhören, wir kennen das sicherlich alle, dass es immer einfacher ist, Ratschläge zu geben oder anderen zu helfen, als sich selbst zu helfen. Das haben wir auch nie gelernt, uns selber zu helfen. Da ist auch wieder das Thema Stille, in die Stille zu gehen und mit uns mal zu sein. Das ist eben das, ja, was wolltest du sagen?
Ja, ich wollte sagen, oder um Hilfe zu bitten. Das war auch so. Ich finde, wir sind in einem Land groß geworden, wo man ja alles selber können muss. Also es ist ja mir sehr aufgefallen, als ich dann in Amerika war, hier ist Allgemeinbildung und bist du dumm oder da sind so schnelle Sachen, auch in Österreich, die Sprache, wenn man mal genau hinhört, also bei meiner Familie war das so, ja, der Depp, der kann ja gar nichts und zack, 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 wird da immer, ja, schau dir die an und das ist so, wo ich gesagt habe, boah, ihr seid so hart, ja, für mich war das natürlich eigentlich bei uns normal, der Depp halt, gell, aber das meinen die nicht so und ich weiß auch mittlerweile, dass die Bayern und die Österreicher so eine derbe Art haben, aber es wirklich gar nicht so meinen und trotzdem habe ich das oft gespürt und ja, und dann damit umzugehen, ist ja dieses, wie soll ich mich denn dann zeigen? Oder was denkt der denn über mich, wenn er hinter mir geht? Also weißt du, ich meine, dann, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen, glaube ich, ne?
Das macht
um Hilfe zu bitten, genau.
Hilfe zu bitten, ja, genau.
Ich hab das erste Mal jetzt in meiner Krankheit rückwirkend die letzten Wochen als erste Mal eine Freundin gefragt, kannst du mir eine Suppe bringen? Ja, weil ich gedacht habe, Das geht doch nicht, dass ich jemanden bitte, mir was zu machen. Die hat ja selbst Familie oder auch meine Nachbarin sagen so, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Aber ich konnte diese Hilfe nicht annehmen und das macht einen Riesenunterschied. Ja, weil da ist ja auch deine Verletzlichkeit zu zeigen, egal was die anderen dann auch denken oder sagen, das muss man halt in Kauf nehmen. Aber im Zweifel, die Menschen, die einen gern haben, genau wie du sagst, man gibt so gerne, aber kann man das auch annehmen, ja?
Ja, ich finde auch, es ist total wichtig, sind wir wieder beim Erlauben, sich selber zu erlauben, dass man jetzt Hilfe braucht. Genau. Also ich glaube, wir kennen das alle, dass wir dann sagen, wir müssen das alleine schaffen und nein, wie schaut es jetzt aus, wenn ich jetzt jemanden frage und sage, okay, ich brauche da jetzt Unterstützung, das ist mir aber total peinlich, da Unterstützung zu brauchen. Nein, ist es nicht, weil wir sind ja alle hier nicht, damit wir uns gegenseitig irgendwie ausgrenzen und sich dann und uns dann denken, oh, der braucht jetzt Hilfe, was ist denn mit dem los? Der schafft es ja gar nicht alleine, sondern wir sind ja doch alle hier, um in einer Gemeinschaft miteinander diesen Weg zu gehen. Und ja, da sich das selbst wirklich zu erlauben, zu sagen, okay, ich kann es jetzt nicht mehr alleine machen, egal ob es eine Situation ist oder egal was es ist, dass man sich selbst das eingesteht und sagt, okay, es ist jetzt der Punkt, wo ich Hilfe annehmen darf.
Ja,
absolut. Weil ich bin nicht alleine. Ich glaube, dass viele Menschen sich auch in die Einsamkeit stürzen, weil sie eben nicht nach außen gehen wollen. So wie es bei dir zum Beispiel auch war, wie du im Leistungssport warst. Du hättest das vermutlich in den Medien, was hätte das gebracht, wenn du da nach außen gegangen wärst? Da hätten sie dich in den Medien vermutlich zerrissen. Also auch dieses, ich gehe nach außen und sage, okay, so geht's mir, kann mir bitte jemand helfen?
Genau.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja, einfach die Hilfe auch anzunehmen, weil das ist ja das, was dann gerade in schwierigen Phasen, wenn man nicht mehr selber weiter weiß und man bekommt dann die Unterstützung, das ist das, was einen dann wieder motiviert und was einem wieder Kraft gibt, weil man merkt, man ist nicht alleine. Weil keiner ist alleine. Es gibt natürlich sicherlich Menschen, die jetzt keinen direkten in der Umgebung haben, wo sie sich hinwenden können, aber es gibt immer einen Weg, das ist so mein Gefühl. Ja. Wenn es ein Nachbar ist, wenn man zum Nachbar geht, den man noch nie begrüßt hat oder gesehen hat und man sagt, ich brauche jetzt bitte Unterstützung, ich brauche jetzt das oder ich brauche jetzt das, kannst du mich da unterstützen? Ja. Es gibt sicherlich immer einen Weg, immer einen Menschen, der für einen da ist. Wir sind genug Menschen auf unserem Planeten, dass wir uns gegenseitig helfen, ja.
Und es ist so schön und genau. Und das ist auch mit den Kindern, die leben auch das vor, ja, wenn die sich unterstützend da, jetzt auch, wenn ich Freunde von den Kindern da habe, wie die miteinander reden, wie unterstützend, das macht jedes Mal mein Herz auf, weil ich denke, wow, ja, die fragen sich, willst du was trinken oder essen, kann ich dir was bringen? Und also meine eigenen Kinder, wo ich denke, boah, krass, ja, also es kommt schon an, auch wenn sie es mit mir nicht machen, aber sie machen es mit den Nächsten, ja, dann...
Ja.
Ja, es gibt nichts Schöneres für mich auch, dieses Miteinander wirklich zu leben, weil wir brauchen es alle. Und ich glaube, der Dalai Lama hat es auch mal so schön gesagt. Wir sind zwar unabhängig als einzelne Formen da, aber sie hängen eben alle zusammen. Und deswegen ist das auch so, ist auch eine falsche Idee, ja, dass wir unabhängig voneinander sind. Weil es wird ja immer gesagt, du musst unabhängig sein, unabhängig. Und na klar, dann denkst du, ich muss alles alleine schaffen. Weil was bedeutet denn, unabhängig zu sein? Und genau, wenn wir jetzt aufs Große schauen und sehen, wir sind alle vernetzt, ja, dann merkst du auch, hä, was denn jetzt eigentlich? Also, und da darüber zu reden und zu merken, ah, okay, das heißt nicht, dass ich mit jedem gut sein muss. Ja, es gibt auch Menschen, die einfach nicht so zusammenpassen. Ich hatte mal die Idee, je hellseherischer wir werden, vielleicht sehen wir dann einfach die Farben und wir beide sind grün und die anderen haben lila oder gelb und du weißt, ah, mit den Farben, das ist super und die anderen, das ist auch wunderbar, aber die haben sich und wir sind da in den Gruppen drin und vielleicht gibt es diese Möglichkeiten irgendwann, ja, dass du auch gar nicht mehr so viel von dir hergibst, weil das habe ich auch oft erfahren, dass ich mit Leuten rede und eigentlich schon merke, der versteht mich nicht, der hört zwar noch zu, aber ist eigentlich gar nicht bei mir und da habe ich so viel Energie hergegeben und wenn ich gleich gesehen hatte, ach so, der hat ja lila, der versteht mich ja gar nicht, der hat ein anderes Bewusstseinslevel, hey, dann wäre es so viel einfacher, dann könntest du auch das sparen, ja, und das ist trotzdem nicht eben gut oder schlecht, sondern hey, ich bin so gestrickt, ah, okay, dann, ja, in diesem Leben brauchen wir eigentlich gar nicht so viel miteinander zu reden.
Ja, aber ich glaube, das wäre ja dann fast schon so einfach. Da fallen ja dann wieder so viele Erfahrungen weg, wo du dann mit einem Menschen sprichst und dir dann am Ende denkst, okay, jetzt habe ich meine Energie dahergegeben oder derjenige hat mir jetzt die Energie abgesaugt.
Ja.
Da können wir ja unsere Sinne dann auch wieder schärfen in dem Sinne. Aber das wäre natürlich toll, wenn das so gehen würde. Aber ich glaube...
Ja, wer weiß. Es war auch nur eine Idee.
Eben, und wer weiß.
Genau,
ja.
Wer weiß. Also... Ja,
wer weiß, wo es hingeht. Ja.
Genau, das ist auch immer die Frage. Was ist wirklich, es gibt eben kein richtig und falsch. Und da muss ich echt auch sagen, das ist auch noch eine Übung, die ich lernen darf, ob man jetzt eben dann alles so heilt und mit Berührung und Tesla gerät oder ob man doch mal einfach zum alten Zahnarzt geht und dann doch mal was machen lässt, was eigentlich, ja. Das sind genau für mich auch so Sachen, das ist auch immer noch eine Herausforderung, das finde ich auch. Aber da in die Entspanntheit zu kommen, zu sagen, hey, ich entscheide jetzt, das ist hier alles möglich und ich meine, dieses Paradies hat unfassbar viele Facetten, das sehe ich auch so. Und ja, und wie wir gesagt haben, ins Nichtwissen einzutauchen, sich zu erlauben, ich weiß es jetzt gerade nicht, wow, ja, das ist schon, ja.
Das ist schon der erste Schritt und das ist auch kein Schritt, den man jetzt einfach so geht. Also ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung. Es hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet, gewisse Schritte zu gehen. Also auch das Thema, das ich jetzt in den Kongress vollkommen kostenfrei anbiete,
da hat
mein Verstand mich zermartert die erste Zeit. Und das war auch nicht leicht, in diese Richtung zu gehen. Aber ich habe mir einfach erlaubt, mal nicht nach meinem Kopf zu gehen, sondern nach meinem Herzen zu gehen.
Ja,
und
super.
Es ist ein Wunder entstanden. Also ich bereue keine Sekunde dieser Entscheidung.
Und das ist so, das ist so berührend. Das ist wirklich berührend. Und ich glaube auch eine große Tür für andere Menschen, diese Erfahrung mal auszuprobieren.
Ja. Also es ist eine tolle Erfahrung. Ich weiß auch, dass den Weg, den ich gegangen bin, dass das nicht der Weg für alle ist oder für jeden ist. Weil ich weiß für mich, wenn man diesen Weg geht, das war ja auch so ein Thema mit meinem Verstand, er hat mir gesagt, ja, okay, du kannst jetzt sagen, du vertraust, dass das Universum für dich sorgt und das immer für dich gesorgt ist, aber woher willst du denn wissen, dass nicht irgendwo in deinem Hinterstübchen noch ein kleines altes Gedankenmuster ist, das dir dann durch den Zweifel diese Manifestation quasi zerstört. Also deswegen würde ich es auch nicht jedem empfehlen, weil es geht dann nicht nur um das, dass man sagt, ja, okay, ich vertraue jetzt und fertig, sondern es ist schon so eine innere Entscheidung, die wirklich aus dem Herzen kommen muss. Und ich habe nicht viele dieser Entscheidungen in meinem Leben so intensiv gespürt wie diese. Aber da war wirklich, da hat sich in mir etwas energetisch gedreht. Ich kann das in Worte gar nicht fassen. Es ist eine tolle Reise hier.
Ja, und wenn du sprichst, spürt man das. Und das ist, glaube ich, auch das, was so berührt, weil das so wahr ist, so pur ist. Und genau, ist total schön. Ja.
Ja, und es ist nicht alles toll und alles schön und alles rosig, nur weil ich diese Entscheidung jetzt getroffen habe. Also ich habe genauso meine Prozesse, meinen Weg. Ich habe genauso, speziell jetzt in dieser Zeit, seit der Kongress läuft, habe ich genauso Phasen, wo ich am liebsten alles hinschmeißen würde, weil es dann wieder was gibt, wo mir alles wieder zu viel ist. Und also es ist nur, weil ich mich da jetzt für mein Herz entschieden habe, ist jetzt nicht alles toll und alles paradiesisch, aber das ist ja genau der Weg. Ich habe mich für mein Herz entschieden und dadurch erhalte ich das Geschenk vieler neuer Erfahrungen. Ob ich die jetzt selber als positiv oder negativ einordne, das ist ja wieder die Sache meines Denkers. Genau. Aber ich habe jetzt ein Potpourri an Erfahrungen bekommen und da kann ich mich jetzt ganz neu entdecken.
Super, das ist wunderschön. Ja, genau. Und das ist auch wichtig für andere zu wissen. Also es geht nicht immer nur, aber das ist auch eine falsche Idee, dass es immer nur gut sein muss, ja, auf dem Weg. Also ich glaube schon, diese Zufriedenheit, diese innere Zufriedenheit, wenn man die irgendwann erlangt, dann hat man schon so eine stabile Grundhaltung. Ich glaube, das ist schon möglich. Ja, wenn je wacher ich werde, desto weniger bringen mich Sachen aus der Bahn. Das ist für mich Freiheit. Ja, um das auch mal zu sagen, was Freiheit bedeutet, ist nämlich frei zu sein, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass mit allen Umständen umgegangen werden kann. Ja, das ist frei sein, weil dann haut dich nichts um und ich glaube, du bist einfach der Freude immer nah, ja, weil wir merken das ja jetzt auch, es geht ja in Wellen, ja, du wachst morgens auf und denkst einen komischen Gedanken, aber 10 Minuten später kann das komplett weg sein. Das ist übrigens auch was Kinder haben, wo du denkst, gibt's doch nicht, das heult eine Sekunde und in der nächsten lacht's, ja, aber das ist die Wahrheit. Wenn wir uns das erlauben, dass das so switchen darf, dann erfahren wir das auch, weil dann kann ich sein, dass ich ein Gespräch führe mit einer Freundin und sage, ey, ich habe so Kopfschmerzen, mir geht so beschissen. Und auf einmal stehe ich am See und denke, so, jetzt springe ich da rein. Mhm. Ja, und genau, und das ist aber der Weg dahin. Und das ist auch das ist ja auch diese Geburt, die ist ja auch nicht immer nur schön. Ja, und auch wenn das Baby dann da ist, ist es erstmal Wahnsinn, ja, weil du denkst, geil, das ist unfassbar, das Gefühl. Ja, aber da geht es auch wieder los dann, ja,
mit den Downs.
Ja, genau.
Das ist ja jetzt auch, glaube ich, genau diese Zeit. Wir erleben jetzt alle eine globale Geburt von neuem Bewusstsein. Wir quetschen uns dadurch quasi durch den Geburtskanal durch, schon seit 2 Jahren als ganze Menschheit. Und wir gebären uns quasi in eine neue Zeit. Und das heißt ja dann nicht, dass dann alles toll ist und dass dann es keine Probleme oder keine Herausforderungen mehr gibt. Aber ich glaube, dass wir in dieser neuen Zeit anders damit umgehen. Also nur weil man jetzt viele spirituelle Bücher gelesen hat oder seinen Weg schon seit Jahrzehnten geht, heißt das nicht, dass in dem Leben dieses Menschen keine Herausforderungen mehr auf einen zukommen. Also ich erlebe das, ich habe für mich das Gefühl, dass ich jetzt viel mehr Herausforderungen habe als früher, nur ich gehe einfach ganz anders damit um. Also das wird nie aufhören. Es kommen immer wieder Menschen, die einen triggern oder immer wieder Situationen, die etwas auslösen. Ja. Aber die Frage ist nicht, kommt es oder kommt es nicht oder hört es irgendwann auf, weil ich einen Bewusstseinszustand erreicht habe, sondern wie gehe ich damit um? Das ist ja das, woran wir immer erkennen können, wo stehe ich gerade mit meinem Bewusstsein? Bin ich gerade im Opferbewusstsein, dass ich mir denke, oh, jetzt ist wieder so eine blöde Situation, ich will das alles nicht?
Ja.
Oder bin ich im Schöpferbewusstsein und sage, wow, was habe ich da wieder für eine tolle Möglichkeit, an mir selber zu wachsen? Es wirkt jetzt unlösbar und schwierig, aber ich schaue es mir einfach mal an. Also diese Offenheit auch zu haben, und da sind wir auch wieder beim Erlauben. Die Dinge, die auf einen zukommen, erlauben auch wirklich zu kommen. Also wirklich, dass man das wirklich in sich aufnimmt und sagt, okay, ich schaue, was mir diese Situation jetzt bietet. Und nicht gleich in den Widerstand zu gehen.
Ja, ganz genau. Genau. Und das geht Schritt für Schritt. Und das ist... Ja, das ist der Weg dahin.
Das ist ein Weg.
Ja.
Du, liebe Sabine, wir haben jetzt schon eine Stunde uns ausgetauscht.
Und der Moritz wartet auch schon auf mich. Der hat nicht gesagt, ich soll einfach danach losfahren. Aber es war ein ganz tolles
Gespräch. Dann passt es perfekt. Ja. Ich wünsche dir und allen, die jetzt zuhören und allen, die sich das dann danach anhören, ich wünsche euch einen tollen Abend, einen entspannten Abend vor allem. Liebt euch selbst, heute ist ja der Tag der Liebe, erlaubt euch die Dinge, die auf euch zukommen, erlaubt euch die Gefühle, die hochkommen, und geht immer mehr in die Stille, erlaubt euch vieles und geht in die Stille. Das ist, glaube ich, das, was wir so als Fazit heute aus dem Gespräch mitnehmen können. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe und dir, Sabine, noch einen schönen Abend, genauso wie
euch auch. Anderen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke fürs Gespräch. Zuhören.
Alles Liebe.
Sehr gerne. Alles Liebe.
Ciao.
Ciao. Super.